Sexigesime ist der Sonntag heute im Kirchenjahr. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Nein, ich habe es gegoogelt. Ich weiß es. Sehr gut, ja. 60 Tage vor Ostern. Und der Sonntag hat eine besondere Bewandtnis. Es geht tatsächlich um die Wirkung des Hörens. Haben wir gerade gesungen. Rede du, mein Vater, heute zu mir. Worte der Wahrheit kommen von dir. Genau darum geht es, nämlich um Gottes Reden in mein Leben rein. Um Gottes Präsenz. Und auch um das Sehen. Das hat damit zu tun, dass es von Mose heißt, in im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 27, aufgrund seines Glaubens verließ er, also Mose, Ägypten. Dabei fürchtete er den Zorn des Königs nicht, also des Pharaos, denn er hielt standhaft aus, als könnte er Gott sehen, der doch unsichtbar ist. Das ist heute unser Predigttext. Mehr ist es schon gar nicht. Mose, von dem heißt, er ist standhaft, weil er Gott sieht, obwohl Gott eigentlich unsichtbar ist. Aber Gott steht ihm so vor Augen, so echt, so real, dass es so ist, als wäre er da. Mose hatte die Aufgabe, standzuhalten. Also wir sind gerade vielleicht noch mal kurz als Erinnerung in dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief geht es um den Glauben verschiedener Menschen in der Vergangenheit, im Alten Testament. Menschen, die wirklich auf Gott vertraut haben, mit ganz tiefem Vertrauen. Und es wird berichtet, was diese Menschen aushalten mussten, aber auch, was sie gewonnen haben durch ihren Glauben. Also ganz spannend, ne? Kapitel 11, 12, hier im Hebräerbrief. Ich habe das hier gleich mal aufgeschlagen. Ich sage euch nochmal gleich, um welche Personen das da geht. Da ist von dem Abel die Rede, von dem Henoch. Bei Luther ist es immer dick gedruckt, das ist gut. Noah, Abraham, Sarah, die Frau vom Abraham. Dann nochmal Abraham, wird hier fett gedruckt. Isaak, Jakob, Josef, Mose, bei dem sind wir jetzt gerade. Die Hure Rahab, auch spannend, ne? Dass eine Prostituierte nochmal vorkommt in dieser Reihe. Genau, und dann geht es in dem Vers, Kapitel 12 dann weiter in unser Leben rein, was es mit uns zu tun hat, dass wir diese Glaubenshelden kennen dürfen. Also durch den Glauben verließ er Ägypten, durch den Glauben hielt er standhaft aus. Also er war standhaft, standfest. Und das hat Mose auch gebraucht. Nach dem Hebräerbrief waren zwei Bedrohungen, also das eine war eine Verlockung, das andere war eine Bedrohung. Die Verlockung, von der Hebräerbrief schreibt, ist, dass er das Problem hatte, also heißt das Problem, also er war ja der Sohn der Tochter des Pharao, weil die hat ihn ja rausgefischt, ne, aus dem Nil, ja. Danke. Ist gut, dass die Brigitte denkt voll mit, das ist super. Von wegen. Deswegen hatte er eigentlich eine ganz hohe Stellung und er war so eine Art Prinz. Also ein ganz wichtiger, ganz bedeutsam. Ne? Alle haben auf ihn geguckt, die Diener, die haben ihn alle da auf Händen getragen. Und die Verlockung war, dass er zwar Prinz war von Ägypten, der Prinz von Ägypten, ne? Und auf der anderen Seite aber auch zum Volk Israel gehört. Und das waren Sklaven. Die Verlockung, genau, die Verlockung eben, ne, was Besseres zu sein. Und dann heißt es von ihm hier, aber er zog es vor, zusammen mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden. So, vorstellen, du hast die Entscheidung, ne, Prinz, ne, auf Händen getragen werden, auf einer Sänfte, oder misshandelt zu werden, weil du zum Volk Gottes gehörst. Er hat sich für das Volk Gottes entschieden und die Misshandlung. Und dann heißt es hier, er hielt die Schande, die auch Christus auf sich nahm, als größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Das ist schon eine Verlockung. und er war standhaft. Und dann lesen wir, das ist jetzt der Vers hier, dass er nochmal eine andere Problematik hatte, nämlich er sollte dann viele Jahre später das Volk Israel aus Ägypten rausführen und dann hat er den Zorn des Pharaos gespürt. Und der Zorn des Pharaos ist richtiger Zorn, richtig gefährlich, richtig bedrohlich für sein Leben. Und im Glauben hielt er das aus, dass der Pharao so zornig auf ihn war. Und Mose trifft Entscheidungen, mit denen er seine Sicherheiten aufgibt und den schwierigen Weg geht. Was gibt ihm die Kraft dazu? Und das ist jetzt das, was jetzt in diesem Vers drin steht. Mir kam das die Woche so, weil ich gemerkt habe, naja, unser Glaube ist ja eigentlich zu all den Sicherheiten, die wir haben, auch noch eine schöne Sicherheit. Ne? Es ist wie so Säulen, da ist die eine Säule, das ist so mein Besitz, alles, was ich habe, da kann ich mich so anlehnen. Ne? Es gibt mir Sicherheit, dann ist vielleicht meine Familie, dass da jemand ist, der mich liebt. Das ist auch eine Säule, die mir Stabilität gibt. Dann ist vielleicht mein Beruf, die Kollegen, dass ich da so eingebettet bin. Das ist auch, auch schön, es gibt so eine Sicherheit. Es tut einfach gut. Und so haben wir so unsere Säulen im Leben, auf denen wir ruhen. Und dann ist da noch die Säule des Glaubens. Na, das ist auch schön. Weil es gibt uns irgendwie eine Sicherheit, wenn wir an die Ewigkeit denken und an das, was alles so kommt, dass wir wissen, im Letzten sind wir irgendwie dann doch gehalten. Die letzte schöne Sicherheit. Spannend ist, die Menschen, von denen hier berichtet ist, das sind alles Menschen, die komplett, also wo Gott einfach mal diese Säulen umgeworfen hat, die mit nichts mehr vor Gott gestanden waren. Das ist dann wirklich nackter Glaube. Nicht einer, der mir noch eine zusätzliche Sicherheit gibt. Die letzte Versicherung vom Sterben. Viele Menschen in der Bibel, die haben einen tiefen Glauben, weil sie wirklich mit nichts vor Gott stehen. Im Neuen Testament lesen wir von dem Blinden am Wegesrand, der als Bettler leben musste und der nichts mehr hatte. Und er schreit aus ganzem Hals, Jesus, Sohn Gottes, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der dieses Erbarmen, diese Gnade Gottes gebraucht hat. Und als Jesus ihm gegenübersteht und sagt, was kann ich für dich tun? Ja, dass ich sehend werde. Und er setzt all sein Vertrauen auf Jesus. Er hat ja nichts mehr zu verlieren. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Schon faszinierend. Die Frau, die Jesu Füße mit kostbarem Salböl einreibt und die Augen der Pharisäer und der ganzen reichen Leute auf sie gerichtet und die rümpfen alle die Nase und sie ist eine Sünderin. Diese Frau hat nichts mehr zu verlieren. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Dein tiefes Vertrauen, nicht noch zusätzlich eine Säule. Die Frau mit Menstruationsblutungen, die nicht mehr weiter wusste, die all ihr Geld eh schon ausgegeben hat für medizinische Behandlungen, die hatte nichts mehr. Und dann schleicht sie durch die Menschenmenge Jesus nach und als Jesus sich umdreht und sagt, wer hat mich berührt, dann fällt sie zusammen in sich. Und Jesus sagt zu ihr, du, dein Glaube hat dich gerettet. Der Aussätzige, der Jesus gesund gemacht hat. Es waren eigentlich noch 9 andere, aber er kommt zurück zu Jesus, weil er weiß, er war ganz unten, er hat alles verloren. Und Jesus hat ihn gesund gemacht und dein Glaube hat dich gerettet, sagt Jesus zu ihm. Jesus ist tief beeindruckt von diesen Menschen, die nichts mehr haben, keine Säulen mehr im Leben, ist alles umgeworfen und jetzt setzen sie ihr Vertrauen auf ihn. Das ist nackter Glaube. Davon erzählt der Hebräerbrief, was Glaube kosten kann, wie schmerzhaft Glaube sein kann. Das Glaube heißt, du triffst Entscheidungen, die vielleicht für dein Leben fatale Folgen haben. Es kann sein, dass Gott dich enteignet, dass was passiert, dass du nicht mehr sagst, ich habe diese Säule und diese Säule und diese Säule. Es mag sein, dass Dinge in unserem Leben passieren, die alles umwerfen, dass mal so eine Säule einfach umfällt, dann ist die nicht mehr. Und Mose ist hier faszinierend, weil er sich eben nicht für den Prinzenweg entscheidet, sondern für den Weg, dem Zorn des Pharaos den auszuhalten, sich da reinzustellen. Wir wollen ja im Leben immer gewinnen. Ne? Wer will schon verlieren? Wir wollen immer gewinnen. Das häufigste Jesuswort im Neuen Testament, in den Evangelien, es kommt genau 6-mal vor, ist das folgende. Wer sein Leben zu gewinnen sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer sein Leben zu gewinnen sucht, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. An diesem Bibelwort kannst du ein Leben lang rumknabbern und kauen. Aber wer würde freiwillig die Hände heben, wenn ich sage, wer möchte dieses Bibelwort zur Losung seines Lebens nehmen? Ich soll was verlieren? Ich? Oder gewinnen? Das soll doch weitergehen. Ne? Muss doch mehr werden. Mose trifft Entscheidungen, die knallhart sind. Er trifft Entscheidungen, wo er alles aufgibt, alle Säulen, alle Sicherheiten. Was hat Mose im hohen Alter noch aushalten müssen? Wo viele sich schon zur Ruhe gesetzt haben und gesagt haben, jetzt brauche ich gar nichts mehr, hat Mose erst richtig angefangen, einen Weg der Leitung zu gehen. Und da musste er auch viel aushalten. Der Weg Jesu ist ein Weg nach unten, kein Weg nach oben. Jesus ist Mensch geworden, er hat ziemlich weit unten schon angefangen, aber sein Weg ging noch weiter bergab tatsächlich. Es war auch eine Enteignung. Ihm wurde alles weggenommen. Und am Kreuz hat er noch die Schande aushalten müssen, dass sich viele über ihn lustig gemacht haben. Jetzt ist hier dieses Bibelwort. Denn er hielt standhaft aus, als könnte er Gott sehen, der doch unsichtbar ist. Was hilft einem Menschen, standhaft zu sein? Was hat Jesus geholfen? Was hat Mose geholfen? Und hier ist ein Schlüssel dafür. Er konnte Gott sehen, der doch unsichtbar ist. Als würde Gott direkt vor ihm stehen. Also als wäre Gott lebendig, wahrhaft vor ihm. Wie geht das? Wie kann ich jemanden, der unsichtbar ist, so vor meine Augen stellen, dass er für mich wie sichtbar ist? So real. Für uns ist es schwierig nachzuvollziehen, weil für uns ist das, was wir sehen oder spüren, ist real, das ist echt. Und alles andere ist so reich der Gedanken oder so. Im Psalm 16, Vers 8, da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Rechten. So wanke ich nicht. Psalm 16, Vers 8. Wir können diesen Vers auch anders übersetzen oder man vom Hebräischen, hebräische Sprache ist ja ganz anders als unsere. Und dann steht da, ich stelle den Herrn beständig mir als Gegenüber auf. Ich stelle den Herrn beständig mir als Gegenüber auf. Wie wenn ich in so einen Spiegel reinschaue. Da ist ein Gegenüber. Und so lebe ich mit Gott. Da ist ein Gegenüber, da ist jemand so nah in meinem Leben und er ist wirklich real da. Und dieser Psalmbeter, der macht es jeden Morgen oder jeden Mittag, wann auch immer er seine Zeiten hat, wo er sich bewusst macht, ich stelle mir den Herrn jetzt als Gegenüber auf. Nicht, weil das eine Einbildung ist und weil das schön ist, sich Gott so vorzustellen, sondern weil Gott ja real ist. Auch wenn er unsichtbar ist, vertraue ich darauf, dass dieser Gott doch real ist. Er ist doch Wirklichkeit. Es gibt Dinge, die sind unsichtbar und die doch im Glauben und im Vertrauen sichtbar werden oder ihre Kraft entfalten. Es gibt noch etwas anderes, was unsichtbar ist und doch real. Und das ist dann, wenn wir ins Kapitel 12 rüberwechseln, vom 11. Kapitel ins 12., dann heißt es, wir sind also von einer großen Menge von Zeugen, wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Ganz spannend. Also müsst ihr mal lesen und noch weiterlesen. Kapitel 12, ganz interessant. Aber wisst ihr, was da steht? Es gibt eine Menge von Zeugen oder eine Wolke von Zeugen, die um uns umgibt. Ne, ist ein schöner Gedanke, ne, dass da ne, die Heiligen, die katholischen Kirche, so, das sind Menschen, die haben vor uns schon geglaubt und irgendwie können wir uns dem anschließen, in deren Erbe sozusagen. Aber die sind halt alle schon tot, so. Aber gut, wir können uns daran erinnern, dass es diese Zeugen gibt. Und das meint der Hebräerbriefschreiber hier aber nicht. Er meint etwas, das real ist. Es gibt Menschen, die vor uns geglaubt haben. Ich habe es vorhin genannt, Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaak, Jakob, Josef, Mose und so weiter und so weiter. Die haben geglaubt, sind Vorbilder, spannende Biografien. Aber diese Menschen sind nicht tot. Sie sind real. Jesus, als er mit den Sadduzäern über die Auferstehung spricht, sagt er, Gott ist der Gott Abrahams. Und dann sagt Jesus, Gott ist nicht der Gott der Toten, falls ihr das meint. Gott ist immer ein Gott der Lebendigen. Gott Abrahams heißt nicht, Abraham ist gestorben, sondern Gott Abrahams heißt, Gott ist lebendig und Abraham ist lebendig. Halt nicht in unserer Sphäre, wir können ihn nicht sehen und doch ist er da. Diese Vorstellung, es gibt eine Wolke von Zeugen, die lebendig um uns sind. Und die, wie wenn man sich jetzt so eine Kampfarena vorstellt, ne, und wir laufen, dann sind da Menschen, die an unserer Seite stehen und die uns anfeuern. Mose, Abraham. Aber auch die Menschen, die für uns Glaubensvorbilder geworden sind und vielleicht nicht mehr da sind. Mein Opa zum Beispiel, der mich anfeuert und sagt, halt durch, gib nicht auf, lass nicht los. Oder vor 2 Wochen ist jemand gestorben, der mich eine Zeit lang als Supervisor begleitet hat. Ein ganz toller, sehr kluger Mensch und ich habe ihn spät erst kennengelernt und er ist aber jetzt wahnsinnig schnell an einem Krebs gestorben. Der Jens Frisch. Und wenn ich mir vorstelle, der Jens steht da und er feuert an. Er sagt, Jochen, mach weiter. Gib nicht auf. Und es tut so gut, dieses Wissen. Und es ist nicht eingebildet, sondern nach dem Hebräerbrief, das ist real. Es gibt eine Wolke von Zeugen, die um uns ist. Und wenn wir heute miteinander das Abendmahl feiern, dann machen wir uns bewusst, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und zwar voll real. Als wäre er da, weil er da ist. Weil er mitten unter uns steht, als der Auferstandene, als der Lebendige. Lass uns einen kurzen Moment stille werden und zur Ruhe kommen und uns das nochmal vor Augen führen, diesen Vers. Kommt er nochmal? Nee. Denn er hielt standhaft aus, als könnte er Gott sehen, der doch unsichtbar ist. Lass uns einen kurzen Moment still werden und uns auf das Abendmahl vorbereiten. Herr, wir danken dir für alle Glaubensmenschen, die uns vorangegangen sind. Und für uns sind es Helden, auch wenn wir wissen, wie viel Schwäche auch in ihrem Leben war und wie viel Versagen. Und doch haben sie immer an dir festgehalten. Gerade in den Zeiten, wo alle Säulen weggebrochen waren, haben sie trotzdem ihr Vertrauen ganz auf dich gesetzt. Und das fasziniert mich, das begeistert mich, Herr. Lass mich auch so ein Mensch sein, der vertraut in allem. Und Herr, du bist real, du bist Wirklichkeit. Wir denken immer, dieser Moment ist wirklich und wirklicher kann nichts sein als dieser Moment und dann ist er wieder vorbei. Du bist der, der schon immer war, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Die Ewigkeit ist unter uns, der Herrliche, der Allmächtige. Und Jesus, du hast diese Ewigkeit durchbrochen, bist Mensch geworden, bist hier auf die Erde gekommen, bist einen Weg gegangen des Abstiegs, einen Weg nach unten, einen Weg des Kreuzes, des Schmerzes, des Leids, der Schande. Und wir stellen uns trotzdem an deine Seite, auch wenn wir gern Gewinner sein wollen. Aber doch ahnen wir ahnen es, dass wir an deiner Seite Gewinner sind. Dass wir Gewinner sind, wenn wir unser Leben verlieren um deinetwillen. Lass uns nicht krampfhaft festhalten an dem, was uns bindet und hält in dem Moment, sondern mach unser Herz frei, dass wir uns um deinen Hals werfen. Dass wir frei werden, deine Kinder zu sein. Und dafür danken wir dir, dass du uns erlöst hast durch das kostbare Blut, durch dein Sterben am Kreuz. Hast du alles verändert? Hast du neue Zeiten anbrechen lassen für diese Welt? Und egal, was in unserer Politik, in unserem Land und auf der Welt passiert, und wir können oft nur den Kopf schütteln, bist und bleibst du der Ewige. Herr, stärke uns mit Brot und Wein. Amen.